lese den Predigttext aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Dort schreibt Paulus: Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein getreuer Gefährte, das hat der Luther hier wörtlich übersetzt, da steht normalerweise ein Name, der heißt Syxicus. Das bedeutet so viel wie Gefährte, wahrscheinlich war es ein Name, Luther hat es hier wörtlich übersetzt. Also, mein treuer Gefährte, stehe Ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Liebe Gemeinde, dieser Satz, der Herr ist nahe, fasst in vier einfachen Worten das ganze Evangelium, die gute Nachricht zusammen. Das ist doch das Erste, was wir begriffen haben, als unser Leben mit dem Evangelium von Jesus Christus in Berührung gekommen ist. Der Herr ist nahe. Gott, der Herr, ist nicht weit weg. Er ist keine Einbildung. Er ist kein altes Märchen. Gott ist unserem Leben nahe gekommen, unserem Leben, in dem es oft genug Verwirrung gibt, Unordnung, Hoffnungslosigkeit, aber gerade darum ist er uns ja nahe gekommen, um unser Leben zu entwirren, um wieder Ordnung in unser Leben zu bringen, um uns von Leere und von Hoffnungslosigkeit zu erlösen. Der Herr ist nahe, das ist der Kernsatz des Evangeliums. Ist keineswegs ein Satz, wie manche Theologen meinen, in dem sich nur der Irrtum der Naherwartung von Paulus und der frühen Christenheit ausspricht. Also so die Erwartung, dass Jesus und das Reich Gottes doch jetzt in Kürze erscheinen würde. Natürlich haben die Christen in dieser Erwartung damals gelebt. Ihre Welt, ihr Leben war von dieser Vorstellung geprägt worden, und wir wissen heute, dass es nicht so schnell gegangen ist, wie sie sich das erhofft haben. Aber dadurch wird ja dieser Satz des Evangeliums, der Herr ist nahe, nicht unwahr. Die ersten Christen haben damals unerschütterlich daran festgehalten, auch als sie erkennen mussten, dass es eben nicht so schnell gehen wird und das Reich Gottes noch auf sich warten lässt. Dass der Herr nicht so bald kommt, wie man damals meinte, hat nun aber eben nicht nur diesen zeitlichen Charakter, sondern was noch viel wichtiger ist, ist, dass das Nahsein Gottes, unseres Erlösers, das ist, von dem Jesus in seinem Erdenleben immer wieder gesprochen hat. Und dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist, hat das für die Jünger damals unerschütterlich bestätigt. Dass der Herr nahe ist, bedeutet, er ist uns schon jetzt ganz nahe. Das, was uns von seiner Gegenwart trennt, was uns von seiner Herrschaft noch trennt, es bedeutet schon fast nichts mehr. Gott wirkt schon jetzt in unser Leben hinein. Schon jetzt ist unser Leben mit ihm verbunden. Und weder die scheinbare Länge noch all das Widergöttliche, das es in uns geben mag und um uns herum gibt, das kann das Nahsein Gottes alles nicht aufhalten. Paulus schreibt das alles quasi mit gefesselten Händen, Wahrscheinlich hat er diesen Brief einem seiner Mitarbeiter diktiert. Paulus sitzt nämlich im Gefängnis und die Gefängnisse damals waren nicht so, dass man da sich mal kurz an einen Schreibtisch setzen konnte und dann einen Brief verfasst hat. Diese Gefängnisse waren schmutzige Löcher, ohne Licht, ohne frisches Luft. Da war man zusammengefercht mit anderen Gefangenen, mit Ratten, mit Ungeziefer. Und Paulus wartet auf seine Verurteilung. Er hat den Tod vor Augen. Trotzdem, trotz aller Verfolgung, aller Angst, aller Not, Paulus sagt, der Herr ist uns nahe. Nichts kann an dieser Gewissheit, an dieser Verheißung für ihn rütteln. Was für ein Leben folgt aus dieser Verheißung, dieser Gewissheit der Gottesnähe? Dafür gibt Paulus nun in unserem Predigttext einige wichtige Anhaltspunkte. Und das Erste, was der Paulus nennt, ist die Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Freude zu befehlen ist eigentlich nicht besonders sinnvoll. Entweder man freut sich oder man freut sich nicht. Und wo sich einer nicht freuen kann, da hilft auch kein Befehl. Ebenso wenig kann man nicht verhindern, dass sich in unserem Leben Freude und Trauer immer wieder abwechseln. Aber Paulus sagt, doch, jetzt kann man Freude sinnvoll befehlen. Trotz all der Widersprüche in unserem Leben, trotz mancher bitterer Stunde in unserem Leben, wir haben allen Grund, uns zu freuen. Denn der Herr ist nahe, er ist nicht weit weg. Selbst wenn unser Leben mehr von Versagen als von Erfolg geprägt ist, auch und gerade dann gilt uns der Befehl, die Aufforderung, freut euch, der Herr ist nahe. Und dass das nicht leeres, frommes Gerede ist, das macht eben auch deutlich, dass der Paulus im Gefängnis sitzt. Er weiß nicht, was für eine Zukunft er vor Augen hat. Er rechnet eigentlich damit, verurteilt zu werden. Möglicherweise wird er hingerichtet. Und trotzdem ist es ihm ganz ernst damit, dass er sagt, freut euch. Deshalb tun wir gut daran, diesen Befehl, freut euch, ernst zu nehmen. Wir sollten ihn beantworten mit der Bitte an Gott um Kraft, diesem Befehl gehorsam sein zu können. Denn er will dein und mein Leben verwandeln. Er will unser Leben zu einer Wohltat für die Menschen in unserer Umgebung machen. Ein freudiger Mensch ist eine große Wohltat für alle, die mit einem solchen Menschen zu tun haben. Genauso wie ein griesgrämiger, ein verbitterter Mensch eine Belastung ist für alle, die mit ihm in Kontakt kommen. Freut euch. Eine weitere Auswirkung des Lebens in der Nähe Gottes nennt Paulus, und zwar die Gelassenheit. In der alten Lutherbibel wird dieses Wort mit Lindigkeit übersetzt. Die revidierte Lutherbibel, aus der ich vorgelesen habe, übersetzt das Wort mit Güte. Aber die genaueste Übersetzung bedeutet Gelassenheit. Eure Gelassenheit lasst kund sein allen Menschen. Menschen, denen der Herr nahe ist, sind in der Regel ruhig und gelassen. Sie sind ruhig und gelassen, weil sie sich eben nicht nur auf sich selbst und ihre eigene Kraft verlassen, sondern weil sie einen Stärkeren bei sich haben, auf den sie sich verlassen. Ein Mensch, dem der Herr nahe ist, der rennt nicht umher wie ein aufgescheuchtes Huhn. Er gerät auch nicht schnell in Wut oder Panik. Und wird auch nicht gleich von jeder Aufregung in seiner Umgebung mitgerissen. Das Nahesein seines Herrn macht ihn ruhig. Und diese Ruhe macht es uns möglich, dann eben auch gerecht zu sein. Ein aufgeregter, ärgerlicher Mensch sieht selten die Dinge im richtigen Licht. Und darum ist ein gelassener Mensch, so wie Paulus hier das meint, inmitten aller Aufregung eine große Wohltat für seine Umgebung. Und eine solche Wohltat dürfen und sollen wir sein. Eine dritte Auswirkung der Gottesnähe im Leben eines Menschen ist Standfestigkeit. Steht fest in dem Herrn, sagt es Paulus in Vers 1, wieder in Befehlsform. Wenn wir keinen Herrn über unser Leben haben, ist die Gefahr groß, dass wir zum Spielball unterschiedlichster Mächte werden. All der Mächte, von denen wir irgendwie abhängig sind oder abhängig scheinen, dann ist die Versuchung nahezu unwiderstehlich, nicht gerade zu stehen, sondern sich anzupassen und die Fahne nach dem Wind zu hängen und je nachdem zur einen oder zur anderen Seite umzufallen. Ist uns der Herr nicht nahe, dann sind wir der Macht politischer Meinungen, der Macht des Geldes, der Macht von Vorgesetzten, letztlich sind wir der Macht von Menschen ausgeliefert. Und ich sage das mit Bedacht, dann werden wir nicht nur der Macht unserer Feinde, sondern manchmal sogar der Macht unserer Freunde ausgeliefert sein, unserer Eltern, unserer Kinder, manchmal sogar des Partners. Steht fest. Diesen Befehl gilt es nicht nur wie so eine bloße Forderung zu hören, nach der Devise, jetzt reißt euch halt zusammen und wenn du dich zusammenreißt, dann wirst du das schon schaffen, du musst dir nur Mühe geben. Vielmehr, dieser Befehl ist eine wirksame Verheißung, die uns Kraft verleihen soll, denn es ist dir zugesagt, der Herr ist dir nahe, seine Kraft ist schon bei dir. Halte dich an ihn und du kannst aufrecht stehen, selbst in solchen Situationen, wo du es nicht für möglich gehalten hast. Halte dich an den nahen Gott, dann werden deine weichen Knie wieder fest werden. Dann wirst du auch den Mut haben, nicht bei allem mitzumachen und dich nicht bei allem anpassen zu müssen. Ein standhafter Mensch ist eine mutmachende Wohltat für seine Mitmenschen. Eine vierte Auswirkung der Nähe Gottes nennt der Paulus noch, und zwar die Gemeinschaft. Als Paulus noch Saulus war und die junge christliche Gemeinde mit Waffengewalt verfolgt hat, war er auch Teil einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft aus Hohepriestern und Schriftgelehrten. Allerdings war diese Gemeinschaft für ihn nur so ein Zweckverband für die Bekämpfung gemeinsamer Feinde. Paulus, als er noch Saulus war, war ein Fanatiker. Und Fanatiker sind einsame Menschen. Denn ein Fanatiker hat nur seine Idee und andere Menschen sind für ihn nur insofern interessant, wie sie auf seine Idee hören und wie sie ihm nützlich sein können. Als Paulus ein Nachfolger Jesu geworden ist, ist er offen geworden für alle Menschen. Und mit denen, die mit ihm Nachfolger Jesu waren, ist er in eine Gemeinschaft der Liebe hineingekommen. Er wird innig geliebt und er kann innig lieben. Wie könnte er sonst am Anfang unseres Textes schreiben, meine geliebten Schwestern und Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude, meine Krone. Und an anderer Stelle im Galaterbrief, wenn's möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen für mich ausgerissen und sie mir gegeben. Was für eine innige Liebe. Dem Paulus wurde durch das Evangelium Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern geschenkt, die Familie Jesu Christi, wo jeder um seiner selbst willen etwas gilt, wo jeder um seiner selbst willen geliebt wird. Und da gibt es keine kulturellen oder nationalen Grenzen. Da gehört der Jude Paulus dazu, genauso wie der Römer Clemens und die griechischen Frauen Evodia und Syntyche, die kommen alle in unserem Text vor. Allerdings kann man dann an unserem Text auch noch sehen, dass wahre Gemeinschaft nicht vollkommene Gemeinschaft zu sein braucht. Auch in einer Familie, die gut zusammenhält, kann es mal Krach geben. So war das auch in der jungen Christenfamilie in Philippi. Es hat Krach gegeben zwischen zwei Frauen. Es scheint damals nicht nur so eine Art privater Streit zwischen Evodia und Syntyche gewesen zu sein. Wenn zwei im Leiden bewährte, für die Gemeinde wichtige Christinnen, denen Paulus nachrühmt, dass sie mit ihm für das Evangelium gekämpft haben, wenn diese beiden Mitarbeiterinnen im Reich Gottes uneins sind, dann hat das sicherlich mit der Sache des Evangeliums zu tun oder mit wichtigen Fragen in der Gemeinde. Dann sind das keine persönlichen Nicklichkeiten. Gab es also Probleme, es gab Stress. Und was sagt Paulus dazu? Wichtig ist zunächst, was er nicht sagt. Erstens, er sagt nicht, die Frau schweige in der Gemeinde. Gibt ja diesen Satz im ersten Korintherbrief. Hier redet Paulus ganz anders, was für mich ein wichtiger Hinweis darauf ist, dass das, was da im ersten Korintherbrief steht, in eine besondere Situation hineingesprochen ist. Hier nimmt Paulus das Anliegen dieser beiden Frauen sehr ernst, genauso ernst wie Meinungsverschiedenheiten von Männern. Zweitens, Paulus sagt auch nicht einfach, sie sollen nicht streiten, sondern sich vertragen. Die Liebe ist nicht so ein Kleister, mit dem man dann so die Risse einfach zuschmiert. Und drittens sagt er auch nicht, sie sollen die Mehrheitsmeinung der Gemeinde übernehmen oder die Meinung der Gemeindeleitung. Wenn Paulus schreibt, dass sie eines Sinnes sein sollen, dann geht es nicht um Gleichmachung der Meinungen. Vielmehr will Paulus, dass sie in den wesentlichen Dingen nicht die gleiche Meinung, sondern die gleiche Gesinnung, die gleiche Haltung haben. Das heißt, sie sollen auf das Gleiche hindenken und vom Gleichen her denken. Dass der Herr nahe ist, diese Gewissheit soll ihre Gedanken und Meinungen aufeinander zuordnen. Wenn wir von dieser Voraussetzung her miteinander sprechen und argumentieren, dann werden vielleicht Meinungsunterschiede bleiben, aber wir werden einander nicht fremd werden und wir werden einander schon gar nicht Feind werden. Dann werden wir trotz unterschiedlicher Meinungen immer wieder zueinander finden. Liebe Gemeinde, der Herr ist nahe. Diese Verheißung will unser Leben fröhlich machen, gelassen, standhaft und gemeinschaftsfähig. Christen sind Menschen, die ihrem Herrn nahe vor sich haben, die von seiner Nähe umgeben sind. Und diese Nähe des Herrn macht sie auch in schweren Tagen fröhlich. Schenkt ihnen ruhige Gelassenheit, lässt ihre weichen Knie wieder fest werden, hilft ihnen mit Meinungsverschiedenheiten zu leben. Es ist Adventszeit. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn ernstlich anrufen.